Folge 134. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Thomas Knöbel.
Hallo.
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Gast gehabt habe, der so spontan war wie du. Ich glaube, ich habe dazu Mittag geschrieben und 6-7 Stunden später sitzt du schon vor meinem Mikro. Hast da die Zeit genommen? Danke dafür.
Sehr gerne.
Du bist allen eigentlich sehr bekannt unter Tom, Schweinepapa, Knöbel. Ich wollte immer schon einmal fragen, wieso Schweinepapa? Wie kommt man auf so einen Namen?
Eigentlich ganz einfach.
Gar nicht so einfach, ha?
Das mit den Jahren ist nicht so einfach. Okay. Auf jeden Fall habe ich in der Steiermark bei der Riegersburg Schweine gezüchtet mit einem guten Freund von mir. Die haben sich dort einen Hof genommen, haben das Ziel gehabt, Aussteiger zu sein, haben 5 Kinder gehabt oder haben immer noch 5 Kinder. Und wir haben die Idee gehabt, dort Schweine zu züchten und haben uns einen Zuchteber geholt. Den habe ich quasi finanziert. 2 Säue und 2 Mastschweine, also kastrierte Eber. Und haben dort auf 2 Hektar Grund dann versucht, oder eigentlich wollten, war der Plan, die Schweine zu züchten. Leider ist es nicht dazu gekommen, weil die sich zerstritten haben.
Die Schweine?
Nein, die Schweine nicht, sondern die großen Schweine, also die Freunde von mir. Also
okay.
Die haben leider sich scheiden lassen, haben den Hof verkauft und somit ist es nie dazu gekommen, dass sich die Schweine vermehrt haben. Haben sie doch dürfen, weil es halt die ganze Zucht halt weiterverkauft worden ist. Mhm. Und relativ in der Nähe und dort dann weitergearbeitet worden ist mit denen. Auf jeden Fall hatte der Freund von mir, oder hat einen Sohn, der war damals 3 Jahre alt und der hat mich mit den Schweinen im Gras spielen gesehen. Da waren die noch recht jung, 3 Monate oder so. Und der hat auf einmal gesagt, Schweinepapa. Und somit ist dieser Name Schweinepapa Tom entstanden. Oder er hat sogar Schweinepapa Tom gesagt. Und so ist das, ich habe das recht cool gefunden.
Ja.
Und so ist das
entstanden,
genau.
Richtig. Spannend. Okay, arg.
Jetzt leider kein Schweinebauer mehr, aber der Name ist geblieben.
Aber ist es etwas, das du vielleicht für die Pension dann aufhebst?
Vielleicht. Schauen wir mal. Also ich habe das immer spannend gefunden, selber das Essen zu produzieren. Mhm. Also sei es Fleisch oder Gemüse oder was auch immer, muss halt die Möglichkeiten haben. Und im Endeffekt meine Erkenntnis zu der ganzen Geschichte, es ist halt oft nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, auch sein Aussteigerleben, weil einen irgendwann einmal die Decke am Kopf fällt und das soziale Komponente sicher abgehen wird. Mhm. Also das muss man sich schon gut überlegen und irgendwie eine Möglichkeit finden, da das Ganze so zu beleben, dass man halt nicht verarmt.
Ja.
Also sozial verarmt.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ich komme von einem Berg. Da gibt es schon viele Menschen, aber manchmal bist du mal ein paar Tage ganz allein.
Ja, das ist ja, ein paar Tage alleine zu sein, ist ja nicht so schlimm, aber wenn du jetzt dich irgendwo, gerade am Land, du weißt das sicher, wenn du da dich irgendwo integrieren willst, ist das nicht so leicht und das geht dann oft nicht mit deinen Idealen einher, weil da musst du dann zur Kirchen gehen, ins Frühschoppen gehen,
ja, ich weiß, was man
zum Wirten gehen, zur Feuerwehr, dann musst du mitsaufen und dann, also sehr komplex und das muss man sich schon gut überlegen, wo man sich da hinsetzt und wie man ein funktionierendes soziales Leben dort aufbauen kann.
Ja, das stimmt, was echt schwierig ist, weil ich versuche eigentlich seit ich 6 bin, mich denke ich nicht wirklich Fleisch essen. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und es ist aber bis heute noch total schwer, dass meine Familie, die am Berg das einsehen und verstehen. So, also teilweise kriege ich dann jedes Mal nur ein Speckkopfbrätl, weil es halt heißt, okay, ja, komm. Schadet ja nicht oder iss was Gescheites.
So schlimm kann es schon nicht sein.
Nein. Ja, nein, ich verstehe was manchmal. Okay, aber du bist eigentlich oft aus der Stadt, in der Stadt aufgewachsen.
Ich bin in Wien aufgewachsen. Dank meiner Eltern habe ich aber einen Großteil meiner Kindheit in der Natur verbringen dürfen. Das heißt, wir waren in der Steiermark am Bauernhof. Mhm. Eigentlich als Fixum im Jahr, weil mein Onkel dort das alte Bauernhaus gemietet hat. Mein Vater kommt aus dem Burgenland, das heißt, ich war oft einmal die Woche, sagen wir mal so, und, im Burgenland als Fixum und habe dort halt die Natur genießen können. Damals war es in Wien auch noch so, dass es ein bisschen mehr Natur gegeben hat. Also in Wien ist schon sehr grün, aber damals war es halt noch grüner und war halt draußen, die ganze Zeit draußen in Parks und so weiter. Und habe Verwandte in Kärnten, das heißt, im Sommer war ich immer am Klabeiner See.
Cool. Schöner See.
Wunderschöner See. Und somit habe ich schon, muss ich sagen, einen guten Zugang zur Natur und zu den Tieren und so gehabt. Und das war halt auch lässig am Bauernhof, dass du halt mitkriegst, wo unsere wie das Ganze funktioniert, weil wenn du das nicht mitkriegst, woher sollst du es wissen? Die Milch kommt aus dem Tetrapackel und
nein, man weiß ja nie.
Und von einer das Lila Wasser Kuh. Kommt aus der Leitung, gell?
So genau.
So ist aber es. Das ist halt da, diesen Zugang zu haben und das hat mich immer schon fasziniert.
Ja. Das ist cool, weil dieses Bewusstsein hast du auf jeden Fall auch mitgenommen durch dein ganzes Leben. Heute bist du 43, wenn das noch stimmt. 44. Wann hast du den Geburtstag gehabt?
14. Juli.
Ah, 79. Deswegen. Ja, Juli. Bist Trainer im Boxnationalteam und machst andere Kampfsportarten noch nebenbei. Bist ein ziemlich untriebiger Mensch, wenn man das so sagen darf. Hier ein Event, dort ein Termin und für die Familie und deine 19 Monate alte Tochter nimmst du auch noch genug Zeit, zum Glück. Wie schaffst du das alles? Bist du da so jemand, der super viel Disziplin hat oder einfach nur Struktur?
Meine Frau würde sagen, keine Struktur, viel Disziplin. Ja. Es ist halt, muss halt Prioritäten setzen, was einem wichtig ist. Natürlich gehört auch die richtige Partnerin dazu, dass man das so machen kann, die sich halt um die Tochter kümmert, wenn ich die ganze Zeit unterwegs bin. Mhm. Ist halt auch nicht so selbstverständlich.
Na, halt nimmer, gell?
Ja, ich glaube, dass, also es sollte prinzipiell nie selbstverständlich sein. Ja. Ich finde super, dass funktioniert. Natürlich kommen wir auch an unsere Grenzen, weil es halt war. 2 Wochen nach der Geburt war ich auf der U22-Europameisterschaft mit Marcel Meindl. Mhm. Würde ich so auch nicht mehr machen, habe das Ganze ein bisschen unterschätzt. Aber da stoßt man dann schon an die Grenzen, wenn die Frau anruft und sagt, wie hast du das vorgestellt?
Mhm. Ja, das glaube ich.
Und mittlerweile denke ich, funktioniert es ganz gut. Die Kleine kommt jetzt oder ist jetzt in der Eingewöhnungsphase im Kindergarten. Das funktioniert auch den Umständen entsprechend gut. Und ja.
Gibt es richtige Chiller-Tage bei euch, wo ihr echt einfach nur im Pyjama herumgammelt und Fernsehsachen schaut?
Naja, mit einer 19 Monate Tochter
ist nichts mit Gammeln.
Nichts mehr mit Gammeln und hat es definitiv davor gegeben. Ich meine, vor allem während Corona, aber das war halt leider.
Da hat jeder gegammelt.
Leider ungewollt.
Ja.
Ja, also wir schauen, dass wir uns so gut wie es geht eine Auszeit nehmen. Jetzt am Wochenende haben wir die St. Martins-Therme geplant.
Cool.
Die Kleine liebt es, im Wasser zu spielen,
ja,
und zu schwimmen. Und wir genießen es auch.
Ja, das glaube ich.
Uns zu entspannen und da halt dann einen guten Wechsel zu finden. Vor allem, wir werden eine Nacht dort bleiben.
Ja.
Das ist dann ein bisschen entspannter. Aber muss ehrlich sein, mit Kind ist es dann nicht ganz so entspannt wie ohne Kind, aber ich glaube, wir schaffen eine gute Balance,
gute, genau, Balance. Richtig, danke. Ja. Weißt du ein bisschen, wie dein Leben damals ausgeschaut hat, so früher, jetzt machen wir einen großen Sprung in die Vergangenheit, du warst selber Profisportler, hast mit 15 Jahren mit Kampfsport begonnen, aber nicht MMA oder Boxen, sondern Taekwondo.
Richtig.
Warum genau Taekwondo? Hat sie die Mama reingesteckt?
Na, ins
Taekwondo-Training?
Na, ich wollte immer, war Kampfsport interessiert, bin im 10. Bezirk aufgewachsen.
Ja, da braucht man Kampfsport.
Braucht man Kampfsport. Irgendwann habe ich mir gedacht, es wäre gut, wenn ich was dazulerne in Sachen Kämpfen. Und damals hat es halt nicht diese Informationsquelle gegeben wie heutzutage.
Mhm.
Und ich habe mir halt dann verschiedene Dinge angeschaut. Wobei schon das Interesse war halt so in Richtung fernöstliche Kampfsportarten. Ich habe mir Shaolin Kung Fu angeschaut. Wo war das? Modo Kwan, glaube ich. Es war eine Schule im 7. Bezirk, die haben auch Taekwondo gehabt. Mhm. Dann habe ich mir Wing Chun Kung Fu angeschaut. Im Endeffekt bin ich dann beim Taekwondo gelandet, weil mein Vater dort in dem Fitnessstudio trainiert hat.
Mhm.
Und dann ein gemeinsamer Freund, beziehungsweise der Sohn von einem Freund von meinem Vater, der hat dort trainiert und den habe ich dann irgendwann einmal getroffen beim Jugendtreff in der Pfarre und der hat mir recht begeistert davon erzählt. Mein Vater hat gemeint, okay, wenn du das machst, dann zahle ich dir das, und so habe ich dann dort begonnen und dann war ich hooked.
Yeah.
Und hab, das war so das Wichtigste für mich damals. Die Schule habe ich halt gemacht, weil ich sie machen musste, aber ich bin dann relativ schnell süchtig nach dem Training geworden. Hab 1995 begonnen zum Trainieren.
Da war ich gerade ein Jahr alt.
Doch.
Ich wollte jetzt nicht alt machen oder so.
Danke.
Ich wollte es nur erwähnen, dass ich gerade ein Jahr alt war.
Und 1996 bin ich Juniorenstaatsmeister geworden.
Ja.
Also habe relativ schnell auch Erfolg gehabt, sportlich, und habe mich da reingehaut. Wahnsinn. Mein damaliger Trainer hat mich top supportet und bin dann relativ schnell ins Nationalteam gekommen. Und habe dann auf der internationalen Bühne mitgekämpft.
Und warst sogar unter die Top 5 bei der Weltmeisterschaft damals?
Yes, das war Miami 2000 und, ich weiß nicht, was, 2005. Lang ist her. Ich müsste nochmal nachschauen. Es war auf jeden Fall Miami und dort habe ich mich dann unter die Top 5,
ja,
kämpfen können, ja.
Jetzt kennst du schon ein bisschen das Feeling und wie das ist bei Weltmeisterschaften, und jetzt bist du halt als Trainer bei Weltmeisterschaften. Hat sich da viel geändert irgendwie? Oder würdest du sagen, es ist alles sehr ähnlich, vielleicht das Niveau hat sich gebessert, aber...
Naja, jetzt bin ich doch, also das olympische Boxen ist extrem professionell aufgezogen, national, aber vor allem auch international, und da eine Weltmeisterschaft ist schon... Also das ist eine andere Nummer wie damals, wo ich gekämpft habe. Mhm. Haben sich auch Mühe gegeben und war auch ein super Event. Ich meine, im Endeffekt geht es ja dann darum, gegen wem du kämpfst, und ist jetzt das Rundherum nicht ganz so wichtig. Aber jetzt als Trainer bzw. als das Ganze nochmal so zu erleben, ist halt schon auch, muss ich sagen, eine coole Geschichte.
Das ist bestimmt immer total emotional. Oder bist du schon voll Profi? Stehst du drüber?
Ja, es emotional.
Kommt auf die Erfolge wahrscheinlich auch drauf an, gell?
Ja, es ist schon. Es ist du bereitest dich halt, oder du bereitest den Athleten vor, gibst halt dein Bestes. Und natürlich ist es, sind die Kämpfe dann oft emotionaler als gedacht oder als es gut ist, weil wenn du zu emotional behaftet bist, dann triffst du vielleicht nicht immer die richtige oder die rationale Entscheidung. Mhm. Aber ja, ich denke mir, dass das normal ist und wie soll ich sagen, auch gut so ist. Ja. Also nicht, natürlich will man die richtige Entscheidung treffen, aber es ist auch gut, dass man man baut halt eine Verbindung zu seinen Athleten auf, und natürlich sind das keine Nummern oder Roboter, und somit fiebert man da mit und wünscht halt das Beste für die Athleten.
Na, voll. Hey, jetzt hast du nicht nur eigentlich Taekwondo und Boxen sehr viel gemacht, du bist auch Jiu-Jitsu und ins Ringen gegangen. Ich frage mich immer, wie kommen wir von Standsportarten so leicht ins Grappling, in diesen Bodenkampf, weil ich tue mir da ein bisschen schwer, mich reinzufühlen. Wie ist es bei dir gegangen? Wann hast du mit Brazilian Jiu-Jitsu zum Beispiel gestartet?
Relativ spät. Heute würde ich mir wünschen, dass ich früher gestartet hätte.
Ja, das sagen immer alle und machen mir immer so ein schlechtes Gewissen, weil vielleicht sollte es auch, aber ja, na.
Auf jeden Fall. Also wenn, es ist halt, mich fasziniert halt das Thema Kampf 1 gegen 1 ohne Waffen ich habe das von meinem Taekwondo-Trainer, der hat dann nachher eine eigene Kampfsportart entwickelt, die sich Shinergy nennt. Mhm. Da hat es ein riesengroßes Zentrum im 8. Bezirk gegeben.
Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Sportwissenschaften, asiatische Kampfkunst und...
Eigentlich ist es keine Mischung, sondern er hat die Idee gehabt, damals, also der Informationsfluss übers Internet war ja nicht so gegeben, und er hat halt damals schon Lücken in den verschiedenen Kampfsportarten gesehen und hat halt gemeint, der kleinste gemeinsame Nenner ist einmal, dass das Wichtige ist, dass du im Hier und Jetzt bist, und war sehr stark angetan an den Zen-Buddhismus und hat hier halt diese Philosophie reingebracht, dass es halt dieser fließende, freie Geist, Mushin, dir erst die Möglichkeit gibt, dein volles Potenzial zu nutzen. Und dann hat er richtig erkannt, dass es halt, dass du in der Distanz die richtige Waffe verwenden solltest. Das heißt, wenn du in der langen Distanz bist, dann deine Beine, beziehungsweise mit einem Schritt die Arme, und dann geht es halt immer näher, bis du halt den Gegner, bis du Kontakt hast, greifen kannst, bis zum Ringen geht und dann zum Boden. Also wenn du wirklich sagst, du bist ein kompletter Kämpfer, dann solltest du, so wie das moderne MMA, eigentlich alles können. Natürlich ist das Ganze nicht so einfach und du musst dich dann auf verschiedene Sachen fokussieren. Und da er vom Standkampf gekommen ist, hat er sich halt hauptsächlich auf den Standkampf konzentriert. Aber hat halt immer wieder auch Elemente von Würfen und ein bisschen was am Boden reingebracht. Und mich hat das immer schon, ich habe als Kind Judo gemacht, das hat halt nicht ganz so gut funktioniert. Ich weiß nicht mehr, warum ich dann tatsächlich aufgehört habe, aber das hat mich nicht so fasziniert.
Ja.
Ja, aber das Interesse war immer schon da und gerade über die UFC, wo sie quasi rausgefiltert haben, was ist die effektivste Kampfsportart, kannst du ja so nicht sagen.
Ja.
Aber im Endeffekt.
War eine spannende Frage damals irgendwie.
War eine spannende Frage, natürlich. Ich meine, der Käfig hat natürlich auch sein Nötiges dazu beigetragen, dass die Grappler dann halt die Leute leichter zum Greifen gekriegt haben, wenn sie nicht weglaufen können.
Ja.
Aber im Endeffekt ist rausgekommen, dass ein Hybrid das Beste ist. Also das moderne MMA definitiv das Effektivste in der Hinsicht ist. Kampf 1 gegen 1. Alles ist erlaubt und man sieht auch, was am besten funktioniert. Das ist nämlich das, was verboten ist. Fingerspitzen oder Finger in die Augen und Schläge auf die Wirbelsäule oder am Hinterkopf.
Ja.
Also jetzt aus Selbsterregungsstandpunkt her.
Gut zu wissen.
Und dann habe ich halt mit 30 habe ich mit Jiu-Jitsu begonnen. Der Lincoln Rodriguez war mein Erstkontakt. Und dann über seinen Trainer, den Orlando, im City Donk, hat quasi meine Jiu-Jitsu-Karriere begonnen. Und habe dann sehr viel mit den Guardian Shobo trainiert, den ich auch, der quasi mein erster MMA-Athlet war, den ich als Trainer betreut habe. Dann mit Michel Riersch, den ich auch bei vielen Kämpfen betreuen durfte. Ja, da habe ich dann sehr viel in die Richtung Grappling für MMA trainiert, mit Specific Sparring und so weiter, wo du halt Ground and Pound trainierst und Wandringen und das Ganze. Und mittlerweile bin ich halt wieder zum klassischen BJJ oder Jiu-Jitsu zurück. Mein Zuhause ist das ZR-Team.
Mhm. Gleich bei mir ums Eck, im 6.
Gleich bei dir ums Eck, genau richtig. Beim Haus des Meeres, Top-Zentrum, geile Schule.
Ja.
Der Peter Betzia, der leitet das Studio, super Typ, extrem kompetent, sehr starker Schwarzgurt, also ich muss immer leiden.
Ja, das muss man im persönlichen Schritt so immer.
Diesen Sommer war es soweit, dass ich selber den Schwarzgurt gekriegt habe im Balaton-Camp. Oder am Balaton-Camp, war auch ein extrem emotionaler.
Ja,
also wenn du über Emotionen redest, das war so, ich habe schon geahnt, eigentlich habe ich mir gedacht, nächstes Jahr. Und dann denkst du dir, okay, was wirst du dann sagen, weil du kommst dann halt, weiß nicht, das Camps waren 400 Leute.
Wow.
Und am Schluss des Camps sind halt dann die Graduierungen. Und dann zuerst sind halt die Weißgurt, Blaugurt, Purple Belt, Braungurt. Und dann kommst du halt als vom Braungurt auf Schwarzgurt und dann erwartet man von dir halt eine Rede in Englisch.
Oh.
Natürlich habe ich mich vorbereitet und gedacht, okay, was wäre ich so grob? Und dann trittst du da nach vor und das, also mir sind die Tränen rausgeflossen und ich war extrem emotional. War eigentlich ein geiler Moment und Ich selber bin eher der Typ, ich würde mir eher viel später geben als zu früh und denke mir, ja, das kann ich noch nicht, das kann ich noch nicht, da bin ich noch nicht bereit, aber im Endeffekt ist es nicht meine Aufgabe, das zu entscheiden, sondern von Peter, der der Meinung ist, dass ich die nötige
Expertise hast.
Expertise habe, genau richtig. Ja. Was mich extrem freut und ich unterrichte auch einmal in der Woche am Donnerstag am Vormittag die Nogi-Stunde dort. Also das ist definitiv mehr mein Gebiet als mein Gi, wobei ich habe auch hier wieder Freundschaft geschlossen und trainiere auch mit dem Gi.
Kann man dort mal schnuppern gehen?
Auf jeden Fall. Also du brauchst mir nur Bescheid geben.
Ja.
Und ich...
Ich habe eher so an meine Hörer gedacht.
Aber deine Hörer können...
Ich vermeins noch ein bisschen.
Ja, großer Fehler. Nach deinem Amerika-Aufenthalt
ja,
dann.
Das stimmt, da werden wir wieder voll durchstarten.
Ja, ich denke mal einfach eine E-Mail schicken. Googelt das die Internetseite, ich weiß nicht, ZR-Team Austria.
Grün-weißes Logo.
Grün-weißes Logo in der Gumpendorfer Straße. Und schreibt einfach eine E-Mail, dass ihr kommen wollt oder schaut spontan vorbei. Am besten nicht 5 Minuten nach Stundenbeginn, sondern 15 Minuten vorher, wenn ihr euch nicht angemeldet habt. Und dann wird es kein Problem sein. Schaut nur, dass ihr halt... es gibt immer Gis zum Ausborgen. Das heißt, wenn ihr so eine Stunde schnuppert, ansonsten, wenn ihr Nogi probieren wollt, dann nehmt mal eine Hose und ein T-Shirt mit.
Ja, eng und liegendes T-Shirt.
Am besten, ja. Also Waschgrad wäre super und eine Leggings oder eine kurze Leggings, aber für die erste Stunde
reicht auch
kann man improvisieren.
Ja. Hey, gibt es eigentlich Menschen, die die voll geprägt haben im Kampfsportbereich? Oder wo du sagst, okay, weiß nicht, wegen der Person habe ich das und das gemacht?
Boah, definitiv mein erster Trainer, der Ronny Kockert.
Also Taekwondo noch?
Taekwondo noch, ja. Und der das Shinichi entwickelt hat, das war sehr prägend. Und beziehungsweise, was da cool war, dass der mich halt immer dazu animiert hat, mir Gedanken über die Dinge zu machen und alles in Frage zu stellen, so. Keine Ahnung, ich habe mich aufgewärmt und er hat mich halt gefragt, warum machst du die Übung? Aber warum genau? Und somit habe ich dann halt mir angefangen, wirklich Gedanken über die einzelnen Dinge zu machen und habe dann bei ihm auch meine erste Trainerausbildung gemacht. Der hat Sportwissenschaften studiert und hat dann...
In Wien?
In Wien, ja. Ist jetzt, war auch auf der, also Shinichi war auch auf der Uni eine Lehrveranstaltung.
Wow.
Ja. Ob es jetzt immer noch ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich wollte dann damals auch Sport studieren, habe dann die, da ich halt ich habe Elektrotechnik Fachschule gemacht, habe dann den Abendschule Aufbaulehrgang gemacht, habe so eine Zwischenmatura gemacht. Da haben mir noch ein paar Fächer gefehlt für die Studiumsberechtigung, weil das wollte ich nicht weitermachen. Und Aufnahmeprüfung bestanden und dann halt doch nicht zum Studieren angefangen, weil der Ronny hat eben dieses große Zentrum im 8. Bezirk aufgesperrt und mich gefragt, ob ich halt am Start bin und dann. Für mich war es halt damals wichtig zu competen, also zu kämpfen und habe halt Geld gebraucht und das war eine gute Möglichkeit, mir quasi meine Kämpfe bzw. das Ganze zu finanzieren und trotzdem dabei zu bleiben. Zur damaligen Zeit, denke ich mal, die richtige Entscheidung. Natürlich Studium fertig zu haben, ist auch nicht schlecht. Und in Österreich zählen halt oft Zertifikate. Und wenn du dann dich umorientierst und kein Zertifikat hast, natürlich, die Leute, die dich kennen, wissen, dass du was drauf hast, aber du hast halt nichts Offizielles, ist halt nicht ganz optimal.
Ja, ist in Österreich total schwierig.
Ja, ich glaube, es ist auf der ganzen Welt schwierig, weil in dem Moment, wo du was in der Hand hast, dann hast du halt was zum Vorzeigen.
Ja.
Ja. Also ich habe dann auch im Shinaji die sportliche Leitung gemacht. War eigentlich eine super coole Zeit. Ein Auf und Ab. Habe dann natürlich meinen Trainern den Vortritt gelassen, auch die staatlichen Ausbildungen zu machen. Bin dann irgendwann drauf gekommen, dass ich mich in eine Richtung entwickelt habe, so mit der Leitung, wo ich mehr im Büro bin als oder viele Dinge mache, die ich eigentlich nicht machen will, doch gut machen kann, aber nicht unbedingt machen will. Und habe dann alles in Frage gestellt und habe mich dann halt auch geschaut, um zu orientieren. Dann Physiotherapie wollte ich studieren. Leider sehr viele Verletzungen gehabt, gute Erfahrungen gehabt mit wie kommt man wieder zurück in Sport. Habe gedacht, okay, habe so einige Zusatzausbildungen gemacht, so Kraniosakraltherapie und Potec.
Cool.
Aber denke ich, ein gutes Händchen auch dafür. Und haben wir gedacht, okay, wäre nicht schlecht, staatliche Ausbildung, Physiotherapie. Das hat dann nicht funktioniert. Also Aufnahmeprüfung habe ich geschafft. Die schriftliche, ich habe dann beim Bewerbungsgespräch gemerkt, das war direkt mit der Direktorin, habe ich gemerkt, okay, das wird nichts. Habe dann erfahren, dass ich irgendwie 140. geworden bin von 115. Also von 140. bin ich geworden und 115 haben sie genommen. Insgesamt haben sich 1500 Leute beworben. Ich bin 140. geworden. Die ersten 115 haben es genommen.
Ja.
Und ja, dann habe ich mich halt entschieden, die Boxtrainer-Ausbildung zu machen.
Ja.
Und da ist dann ein Zahnrad in das andere quasi, hat sich gefügt, ja. Und dann relativ schnell, also die C-Lizenz gemacht, B-Lizenz, dann die A-Lizenz, dann hat mich der damalige Cheftrainer Daniel Nader gefragt, ob ich sein Co-Trainer sein will.
So schnell geht's.
So schnell geht's, ja. Ich habe gesagt, du, interessiert mich prinzipiell gerne. Eigentlich wollte ich weg von den Gruppenstunden. War ein bisschen, also war nicht ganz zufrieden mit dem, wie das mit den Gruppenstunden ausschaut, in den Hobbybereich, dass du halt Leute entwickelst und dann, wenn sie nach einem Jahr, zwei Jahren, dass sie dann auf einmal weg sind und du wieder den nächsten von null aufbauen musst. Dann haben wir gedacht, okay, hab dann eine Kleingruppe gehabt, mit der hat das ganz gut funktioniert und haben wir dann gedacht, interessantes Angebot. Spitzensport würde mich extrem interessieren und somit habe ich dann dort angefangen, habe von Anfang an gesagt, du, probieren wir es, schauen, ob das funktioniert, weil ich habe sehr viel Negatives über den Daniel damals gehört und ich habe mir gedacht, okay, das alles stimmt, wird schwierig werden, aber ich habe mir prinzipiell gedacht, du musst dir halt deine eigene Meinung machen und so, wenn ich mit ihm geredet habe, hat eigentlich alles, war es eigentlich sehr, sehr nett Und ich muss sagen, es hat von Anhieb top funktioniert. Extrem professionell. Kommunikation ständig und top. Und ja, von Probemonat her sind jetzt mittlerweile 4 Jahre. Mhm. Er ist als Bundestrainer zurückgetreten, weil also jetzt auch wegen seiner Krankheit. Mhm. Ja, also Parkinson ist, ich habe das auch nicht gewusst, Parkinson ist die Begleiterkrankung, mhm, die tatsächliche Erkrankung ist MSA.
Okay.
Multiple Systematrophie.
Okay, habe gar nicht gewusst. Ja.
Ja.
Kenne ich ja gar nicht.
Ja, aber es war, also wie gesagt, es hat dann von Anhieb funktioniert und mhm, auch top. Also mir taugt es mit auf diesem Level zu arbeiten, so professionell zu arbeiten. Sicher in Österreich keine einfache Sache, weil wir jetzt gegenüber unseren Konkurrenten jetzt nicht Tausenden von Athleten, mhm, haben, wo wir aussuchen können, und wenn einer weg ist, kommen 4 nach. Aber es ist halt auch interessant, wie schaffst du es, wenn du nur wenige hast, so individuell zu arbeiten, beziehungsweise, mhm, so gut zu arbeiten, dass sie dann doch da oben mit kämpfen können, beziehungsweise das nächste Ziel ist halt Olympia-Quali. Mhm. Olympia 2024 in Paris. Leider hat es bei der ersten Quali bei den European Games nicht funktioniert.
Ja.
Ja, jetzt geht es weiter und wir haben 2 Qualifikationsturniere. März ist Italien und dann im Mai Thailand, Bangkok. Mhm.
Hoffentlich geht es diesmal.
Ich gebe mein Bestes.
Ja.
Also ich denke mal, also es haben alle Athleten definitiv die Möglichkeit.
Mhm.
Also die 2 Athleten, die ich betreue, der Asen Chabian und Marcel Meindl, sehe ich definitiv so, dass die Möglichkeit haben und das Zeug haben, sich zu qualifizieren. Gehört natürlich immer Glück dazu, Losungsglück.
Mhm. Das stimmt, ja.
Das Gute ist, bei der Olympia-Quali gibt es kein Setzen. Das heißt,
ja,
das ist prinzipiell für die 2 ein Vorteil. Und der Ahmed Hagak hat auch absolut die Möglichkeit, sich bei einem dieser 2 Turniere zu... Für den ist es ein Nachteil, dass es kein Setzen gibt. Ja.
Ja.
Aber all die 3 haben Top-Chancen, sich für Olympia zu qualifizieren, und das wäre halt super geil.
Ja, ich habe es damals schon so interessant gefunden, das Team. Das war blöderweise genau kurz, also da hat Corona schon angefangen, das war so schwierig da damals mit der Tokio-Qualifikation. Du hast dann Umar Chambekov gehabt, du hast dann Marcel Rumpler gehabt, die richtig, richtig gut waren eigentlich.
Ja.
Und dann in England aber leider, ja, so gesehen nicht sagen haben können, was sie wirklich können.
Stimmt, Umar hat leider erste Runde verloren.
Ja.
Gegen einen Plantic. Rumpler hat gewonnen,
ja,
der war dabei. Der Ahmed hat verloren, glaube ich, damals. Aftic, glaube ich, auch.
Mhm.
Also ja, aber es ist natürlich, ich meine, für den Rumpler war es blöd, dass das Turnier nicht weitergelaufen,
ja,
ist.
Ja.
Aber dann war sowieso eine extrem schwierige Phase.
Stimmt, ja. Was macht der Marcel jetzt überhaupt? Ich habe nichts mehr gesehen von ihm.
Welcher Marcel?
Rumpler.
Keine Ahnung. Der.
Müssen wir mal einladen, mal fragen, was er macht. Das ist so schade.
Lade ihn ein, frage ihn, was er macht. Mich hat er als Mensch extrem enttäuscht.
Okay.
Ich habe ihn, bin immer hinter ihm gestanden, habe noch im Sommer mit ihm geschrieben, wo er auf dem Sparring in Deutschland war, bei Argon mit den Meindl.
Mhm.
Und haben wir noch geschrieben und er hat mir gesagt, danke Trainer, bla bla bla. Und einen Monat später ist dann quasi diese Attacke gegen den Verband gekommen, wo er nicht einmal in der Lage war zu sagen, hey, danke für deine Zeit, danke für dein Engagement, ich muss das jetzt durchziehen, aus welchem Grund auch immer, hat mit dir nichts zu tun.
Ja.
Und tschüss. Aber im Endeffekt ist ein offizieller Brief gekommen, wo drinnen gestanden ist, Daniel Nader und sein Trainerteam, oder wir können mit Daniel Nader und sein Trainerteam auf menschlicher und sportlicher Ebene nicht mehr zusammenarbeiten.
Mhm.
Und das war halt von allen schon extrem enttäuschend, weil keiner von denen den Mut gehabt hat, das direkt anzusprechen. So ist halt, von denen ist eine SMS gekommen und dann ein Anwaltsbrief und das war's.
Ja.
Finde ich halt extrem schwach. Deswegen meine Enttäuschung. Ich wünsche Ihnen das Beste, dass er seine Ziele erreicht. Aber vom Rumpler selber habe ich auch nichts mehr. Ich weiß, dass er im Chapclub ist. Dort mit, ich glaube, der Manuel Stefan ist dort als Boxtrainer zuständig, auch für die Wettkämpfer. Aber so mit Kampfsport, glaube ich, weiß nicht, ob er noch selber aktiv werden will.
Das ist irgendwie schade, da erlebt man die ganze Entwicklung von den Jungs und auch Mädels und so intensiv mit und dann irgendwann, ja, muss man sie hinaus entlassen und hat fast keinen Kontakt mehr oder sieht sie nicht mehr. Oder
muss ja jetzt nicht so sein. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass es dann oft so ist, so, ja, okay.
Ja, stimmt. Aber dafür hast du jetzt andere Athleten, für die du mehr Zeit aufwenden kannst.
Im Endeffekt ist es ist so, wie es ist und du musst mit dem vielleicht aus den Fehlern lernen oder noch ein offeneres Gespräch führen. Ich denke mir, wir haben das ganz gut hingekriegt, dass wir dann die Athleten, die nachgekommen sind, uns um die gekümmert haben und die so weit aufgebaut haben, dass sie da im Weltzirkus mitmischen können.
Ja, ja, und Kommunikation ist etwas, das ja, muss man lernen, teilweise wahrscheinlich.
Du ja, ich meine, es ist eh klar, ich meine, die sind alle jung, die sind alles nicht einfach, aber es ist halt
schwierig.
Ja. Ich denke mir, es ist auch für einen Trainer, weißt du, die vergessen halt immer, dass der Trainer ist auch ein Mensch mit mal guten Zeiten, mal schlechten Zeiten. Ich bin halt ein Verfechter von Teamwork. Ja. Es ist nie der Athlet alleine schuld oder der Trainer alleine schuld. Wir ziehen gemeinsam in den Krieg und wenn das Ergebnis nicht so ist, wie man sich das erwartet, dann muss man schauen, an welchen Schrauben kann man drehen, damit es beim nächsten Mal besser wird.
Ja.
Und nicht, keine Ahnung, so. Du bist schuld, weil du voll, also es bringt ja nichts. Du musst halt schauen, was muss ich verbessern, wo kann ich ansetzen, damit ich in Zukunft die Schlachten gewinne.
Ja. Wie schwer ist es als Trainer, Kampfsportler zu trainieren? Ist das etwas, wo du sagst, es ist vielleicht schwerer als mit Kampfsportler? Da kommt es auf den Menschen drauf an wahrscheinlich wieder.
Nein, ich habe ja gar keinen, also ja, ich habe den Vergleich zum Personal Training, was ich mache mit Kraft- und Konditionstraining, beziehungsweise wenn Leute jetzt mit Schmerzen oder Verletzungen kommen, dass ich die dann betreue und wieder fit kriege. Aber ansonsten habe ich mein ganzes Leben mit nichts anderem zu tun gehabt als mit Kampfsportlern.
Ja.
Also ich finde jetzt nicht, dass sie, ich glaube nicht, dass sie komplizierter sind als
ich glaube, sie sind leichter.
Als andere Sportler.
Ja,
ich finde es. Aber ich habe mit keinem Fußballer, Basketballer jetzt doch, ich habe vielleicht ein, zwei Mal einen kurz betreut, aber jetzt nicht so intensiv, dass ich jetzt die jetzt so beim, dass ich beim Match dabei war oder dafür verantwortlich bin, dass die an den Tag ihre Bestleistung abrufen müssen, ja, oder sollen. Ich kann dadurch, dass ich selber Kampfsportler bin, kann ich extrem gut mit Kampfsportlern. Was für mich der größte Unterschied war, ich habe ja quasi die Leute, die ich betreut habe, jetzt auch bei den Kämpfen, das waren halt so wie ein Dominik Schober oder ein Michel Riesch. Das waren halt, da war halt eine freundschaftliche Bindung dabei und die sind halt nicht in einem Verband gewesen oder in einem Konstrukt gewesen und haben halt von sich aus das wollen. Und das war halt was ganz anderes, als jetzt so in einer Struktur zu arbeiten. Was auf der einen Seite extrem, extrem geil ist, weil die kriegen alles. Wird alles bezahlt von den Aufenthalten, Trainingslager, Masseur, Gewand und so weiter. Ist sicher top und es geht meines Erachtens nicht anders, wenn du da oben mitspielen willst. Aber natürlich denke ich mir, so ein Dominik Schober, der würde in so einem Konstrukt nicht funktionieren können, weil das ist halt so wie arbeiten gehen müssen. Ja. Weil da musst du halt, um im Nationalteam zu bleiben, in der Früh und am Abend beim Training erscheinen. Und dann machst du das, was halt der Trainer sagt, was sicher top ist, weil da deine Entwicklung dann garantiert ist, aber ist halt für viele Freigeister schwierig.
Ja, voll.
Und das war halt schon die größte Umstellung von dem, dass ich halt sehr eng mit den Athleten war und sehr ein fast brüderliches Verhältnis gehabt habe und dann in den anderen Konstrukt, wo du dann schon auch sagen musst, okay, du musst halt irgendwo die Distanzen wahren, weil sonst bleibst du halt über.
Ja. Gibt es so Säulen eines guten Trainers, wo du sagst, okay, ja gut, der Trainer sollte ehrlich gesagt echt das und das mitbringen?
Kompetent sein.
Ja. Ja, das war das Wichtigste.
Die Wichtigste. Es gibt so viele
inkompetente Menschen.
einfach Blender, einfach Leute, die sich als was ausgeben, was sie gar nicht sind. Meine Erfahrung, die am lautesten schreien, sind die, die am wenigsten drauf haben. Was soll er für Kompetenzen haben? Ja, ich denke, also Säulen haben, hast du gefragt. Also er muss definitiv ein Top-Fachwissen haben und kompetent sein. Und halt auch soziale Kompetenzen mitbringen und da sich in die Athleten halt reinversetzen können. Am besten selber ein Athlet gewesen sein.
Ja, voll.
Und das war mir halt auch wichtig, jetzt beim Boxen, dass ich habe jetzt nicht so wie meine Athleten hunderte Boxkämpfe, ich habe relativ spät mit den Amateurboxen begonnen, ich glaube, meinen ersten Kampf mit 34 gemacht.
Ja, aber mit 35 hast du auch noch gekämpft bei den Staatsmeisterschaften.
Genau, richtig.
Was auch cool ist.
Ja, es war Wahnsinn. Das Projekt ist eigentlich, jetzt, wenn du mit 35 dann mit einem 18-Jährigen da drinnen stehst, für den gibt es kein Morgen und du. Also, aber definitiv eine coole Erfahrung. Und ich, meines Erachtens, wenn du Kampfsportler trainierst, musst du da drinnen diese Erfahrung gemacht haben.
Ja.
Musst nicht endlos viel Kämpfe gemacht haben, aber du solltest doch einige Jahre lang in diesem Prozess drinnen gewesen sein und wissen, von was du redest, weil dann kannst du dich auch ein bisschen anders in den Athleten reinversetzen.
Ja.
Ja, das sind so die, das andere fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber
macht nichts. Gibt es Dinge, die du dir erwartest von einem Athleten? Also willst du, dass die schon kommen, also vor allem die halt wirklich professioneller arbeiten, dass sie schon aufgewärmter zum Training kommen oder danach selber
trainieren? Nein, wir haben unseren Trainingsprozess, das heißt, das Training beginnt, dann wird mobilisiert. Also ich schreibe den Trainingsplan und da sind dann die Punkte ganz einfach vorgegeben. 5 Minuten Mobilisation, 10 Minuten allgemeine Erwärmung, 11 Minuten spezielle Erwärmung, dann der Hauptteil, Rumpf, Abwärmen und so weiter, das ist alles halt vorgegeben. Was ich mir von meinen Athleten wünsche, ist Ehrlichkeit,
ja.
Kommunikation, die nicht nur eine Einbahn ist, also nicht nur warten, bis der Trainer anruft und sagt, hey, wie geht's dir, was hast du gemacht, passt das alles hin und her, sondern dass das vielleicht auch mal vom Athleten selber kommt.
Dass er WhatsApp schreibt, hey Trainer, heute habe ich das und das gemacht.
Nein, hey Trainer, keine Ahnung. Ja. Training absolviert, war gut, wenn selbstständiges Training ist, was bei uns ja eh nicht so oft vorkommt. Dass die Dinge halt früher angesprochen werden und kommuniziert werden.
Mhm.
Aber ich denke mir, mit denen ich zusammenarbeite, dass das eh am richtigen Weg sind. Man muss halt auch manchmal ein Auge zudrücken und denken, okay, der ist halt erst 16.
Ja, ist ein Sportler.
Nein, das nicht, weil, schau, ehrlich gesagt, die haben alle hohe Ziele.
Ja.
Und wenn du diese hohen Ziele erreichen willst, musst du halt auch einfach abliefern. Das hilft nichts. Das ist wie ein 8-Stunden-Job. Okay, du trainierst zweimal am Tag, machst zweimal deine 2-Stunden-Einheiten. Hart genug, extrem hart. Aber es macht halt jeder. Und dann ist halt die Frage, okay, was machst du halt zusätzlich? Machst du deine regenerativen Maßnahmen? Kümmerst du dich um Ernährung? Setzt du das um? Schaust du zusätzlich noch Kämpfe? Machst du über das Gedanken und so weiter? Also nur trainieren wäre zu einfach, weil das macht jeder.
Ja,
und
stimmt.
Wenn du an die Spitze kommen willst, musst du halt schauen, was kannst du halt zusätzlich noch leisten und tun, damit das auch dementsprechend funktioniert. Ja.
Ist spannend, weil ich habe damals das Interview gesehen von Michael Phelps und er hat gesagt, er hat irgendwie 8 oder 10 Jahre, auf jeden Fall mindestens 8 Jahre, jeden Tag geschwommen. Also er war jeden Tag im Wasser. Es hat keinen einzigen Tag gegeben, nicht an Weihnachten, nicht an seinem Geburtstag, wo er nicht im Wasser war. Und das allein muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass er
natürlich, du musst
extra, wie viel er investiert hat.
Du musst, also wenn du, egal wem du dir anschaust, wenn du die Interviews anschaust von einem Michael Jordan oder von
Kobe Bryant.
Genau. Von einem George St. Pierre,
GSP,
wie viel die einfach opfern und wie viel du opfern musst, wenn du da oben ankommen willst.
Ja.
Das ist halt einfach so. Ich meine, natürlich schwierig, weil du siehst halt deine Kollegen Party machen, feiern, ein tolles Auto fahren, beruflich erfolgreich sein. Natürlich schwierig, also ist halt schwierig, aber halt, wenn es wirklich dein Traum ist und dein Ziel ist, dann denke ich,
willst du nichts anderes machen?
Willst du nichts anderes machen und du hast jetzt zumindest in Österreich definitiv die Möglichkeiten dazu. Natürlich kannst du dich auch mit anderen Verbänden und so vergleichen, wo die Athleten dann ein monatliches Gehalt kriegen, aber es gibt auch viele andere Nationen, die, wo einfach der Verband gar nichts zahlt. Also ich denke, wir sind in Österreich schon recht gut aufgestellt, es kann immer besser werden, aber wenn du das in Kombination mit dem Heeressport auf die Reihe kriegst, dann bist du eigentlich recht gut aufgehoben in unseren Strukturen.
Ja, wobei ich bin immer noch nicht zufrieden mit der Sportförderung in Österreich, ehrlich gesagt. Gibt es ja sehr viel Luft nach oben. Aber für ein paar gute Athleten gibt es schon eine Möglichkeit.
Ja, Verbände. Die Verbände müssen halt die nötigen Strukturen schaffen. Mhm. Und der schlauste Verband, oder eigentlich der schlauste Verband, war Judo.
Mhm. Ja, die haben das gut gemacht, das
stimmt. Die haben relativ schnell erkannt, was die Förderstellen erwarten und wie du halt ein gutes Strukturen schaffst von Nachwuchskonzeption und so weiter. Mhm. Und haben dann halt auch das Glück gehabt, die nötigen Medaillen zu rekrutieren. Und somit haben die auch die meiste Förderung. Ich weiß nicht, man kann es eh googeln, wie viel Förderung es ist. Ist eh alles transparent. Ich glaube, es liegt irgendwo bei 1,2 Millionen im Jahr für den Judo-Verband. Kann man schon einiges machen. Mhm. Natürlich, es ist viel Luft nach oben. Und im Endeffekt, wenn du Erfolge haben willst und erfolgreich willst, dass deine Athleten erfolgreich sind, dann musst du sie auch dementsprechend finanziell unterstützen. Dennoch ist es so, dass du halt auch mit den Gegebenheiten zurechtkommen musst, die jetzt gerade da sind. Ich denke mir, im österreichischen Boxverband sind jetzt vom Kampfsportbereich her sehr gute Strukturen und sehr gute Möglichkeiten. Wenn ich mich zurückerinnere, ich habe mir alles selber zahlen müssen. Mhm. Also Taekwondo, ja, du hast halt, da war das System so, du hast halt die Saison vorfinanziert, du hast die ganzen Turniere gezahlt und hast du ein gewisse Punkte erreicht und dich qualifiziert, hast das vom Verband zurückgekriegt. Mhm. Heißt aber, dass du halt mit 18, 19 alle Rechnungen aufheben musst und Buchhaltung führen musst.
Ja.
Und das zuerst einmal auch die finanziellen Möglichkeiten haben, das vorzufinanzieren.
Ja.
Und jetzt einen Verband zu haben, der sagt, okay, meine Athleten, die fliegen einfach auf die Weltmeisterschaft, die fliegen dorthin, Vorbereitungsturnier, Trainingslager, und das kostet ihnen gar nichts. Das Einzige, was sie machen müssen, ist halt pünktlich zu erscheinen. Finde ich schon recht gut. Ja, natürlich geht es immer besser, aber wir sind schon gut aufgestellt, und ich denke mir, oder ich bin mir sicher, wenn jetzt noch die nötigen Erfolge dazukommen. Ich meine, der Ahmed Hagak hat eh die letzte Saison und auch dieses Jahr schon Top-Erfolge verzeichnen können. Wenn da jetzt die anderen Athleten nachziehen, dann denke ich auch, dass die BSG nötigen Förderungen freimachen kann.
Mm, genau. Ja, ist für Boxen jetzt auch wieder ein bisschen leichter, weil MMA ist bei Sport Austria zum Beispiel nicht einmal noch anerkannt als Sportart. Ist dann auch schwierig, Förderungen zu bekommen. Aber Boxen ist auch schon viel länger.
MMA, das Amateur-MMA, bin ich mir ziemlich sicher, dass es anerkannt ist.
Seit wann?
ich weiß nicht, weil die da haben ja die Ettel.
Genau, ja.
Ettelbrüder.
Wir haben geredet, aber ich habe noch nie erfahren, ob es jetzt wirklich anerkannt ist, weil damals haben sie gesagt, sie kämpfen darum, dass der Sport anerkannt wird in Österreich.
Ich glaube schon, dass die auch Förderungen bekommen haben, aber ich kann es jetzt nicht definitiv nicht sagen, weil ich mich nicht drum gekümmert habe. Aber ich denke mir, dass das definitiv, wenn du musst halt immer. Du musst halt immer schauen, was verlangt die Sport Austria oder BSO Genau. Wenn es noch so heißt, Bundessportorganisation.
Ja, jetzt heißt es Sport Austria.
Sport Austria seit heißt es. Alles,
drei,
alles heißt jetzt Sport.
Ja, genau. Okay. Ja.
Was verlangen die, damit diese Sportart halt anerkannt wird? Ja.
Mhm.
Wie professionell muss der Verband aufgestellt sein? Und das erfordert es halt, damit du halt da dann die nötigen. Wie schaut es international aus? Wie schaut es national aus? Wie viele Vereine? Ich kenne mich jetzt nicht genau aus, aber ich denke mir, wenn es wird sicher die Möglichkeit geben, auch wenn es MMA ist.
Ja, voll. Ich werde nochmal fragen, wie es ausschaut. Damals haben wir geredet, vor 4 Jahren oder so.
Ja.
Und da warst du nicht anerkannt, deswegen hätte mir jetzt gewundert, wenn ich das irgendwie verpasst hätte, diesen Schritt, aber.
Man kann sicher googeln. Ich weiß es nicht.
Ja. Wir werden gerne da mal fragen. Spannend, wie geht's bei dir weiter jetzt, die nächsten Wochen?
Boah, wie geht's bei mir weiter? In 2 Wochen ist die Wiener Meisterschaft.
Mhm.
Wiener Meisterschaft, internationale Wiener Meisterschaft. Da wird der Marcel Meindl boxen, der ist jetzt gerade auf Trainingslager in Sofia. Dann der Asen Jabian ist die Frage, da ist es sehr an der Kippe, ob er boxen kann oder nicht, weil der nach der Bounce Fight Night krank geworden ist.
Okay.
Der liegt gerade mit Fieber im Bett.
Oje.
Also
gute Besserung.
Dankeschön, werde ich ihm ausrichten. Dann ein Talent vom Bounce, der
Salami.
Nein, nicht der Salami, der darf nicht bei der. Der ist ja Profi. Wobei das jetzt wahrscheinlich jetzt vom österreichischen Boxverband auch geändert wird, weil es international auch so ist, dass die Profis auch wieder bei den Amateuren starten dürfen oder. Sagen wir nicht Amateure dazu, sondern olympisches Boxen.
Mhm.
Manny Pacquiao soll angeblich bei den Qualifikationsturnieren in der Klasse bis 63,5 starten.
Ja, Wahnsinn, oder?
Ja.
So geil. Ah, das würde mich so freuen, wenn er es schafft. Einmal nur Olympia.
Mich würde es mehr freuen, wenn es der Asen Jabian schafft, ja. Ehrlich gesagt. Aber natürlich ist es auch geil, dass er das macht und es ist halt extreme Werbung fürs olympische Boxen.
Ja.
Und das ist halt spannend. Ich meine, der kann es definitiv, weil der gibt ja von der Runde 1 bis Runde 12 durch Gas.
Mhm.
Und ich denke mir, dass der. Aber es wird interessant, wie der dann beim olympischen Boxen, wie er dann sich tut, auch mit den. Die Handschuhe sind dicker.
Das stimmt, ja.
Ein bisschen anders vom Punkten her und so weiter. Wird spannend. Ja, und das wird vielleicht, ich hoffe, dass Österreich hier auch nachzieht und somit kann dann ein Salami wahrscheinlich ab 2024 auch wieder beim Olympischen Boxen teilnehmen. Aber den ich erwähnen wollte, ist der Michael Derouche. Der hat 5, 6, 7 Kämpfe, boxt bis 86 Kilo.
Wow, okay.
Absolutes Talent, kann aber leider auch nicht boxen, weil der an der Rippe verletzt ist.
Okay.
Und dann wird noch die Anastasia Lukaic boxen bei der internationalen Wiener Meisterschaft. Und der Saifullah Satulayev.
Okay.
Aus dem Boxclub Favoriten, also BUF.
Ja.
Boxunion Favoriten, glaube ich, heißt das ja. Weil das der Boxclub Bounce und der Boxclub oder Boxunion Favoriten zusammen diese Wiener Meisterschaften machen.
Mhm. Das
sind die Nachwuchsmeisterschaften, normale Wiener Meisterschaft und internationale Wiener Meisterschaft. Das ist das nächste, das sind 2 Wochen. Und danach geht es am, ich glaube, 6. Oktober auf den Europacup nach Budva, Montenegro.
Okay.
Da nehme ich den Asen mit und der Ahmed kommt mit seinem Papa hin, mit dem Hassan Hagak. Und dieser Europacup ist quasi so eine inoffizielle Europameisterschaft, wird dann bis 15. Oktober dauern. Mhm. Das ist das nächste. Parallel sind die Staatsmeisterschaften, wo der Marcel Meindl boxen wird in der Klasse 71 Kilo. Und da ist zurzeit der Esad Aftic, der Bruder vom Edin, im Nationalteam, und da wird es quasi einen Ausscheidungskampf geben müssen, wer dann in Zukunft im Nationalteam sein wird.
Spannend.
Von meiner Seite, ich hoffe natürlich, mag den Esad, aber natürlich hoffe ich, dass der Meindl die Meisterschaft gewinnt und dann auch dementsprechend auf die Qualifikationsturniere fahren kann. Leider kann ich bei den Staatsmeisterschaften nicht dabei sein, aber dafür vertreten wir Österreich bei den Europacup, was ja auch nicht
so ist. Ist auch nicht so schlecht. Klingt ganz gut. Na cool, dann wünschen wir da ganz, ganz viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Mit dem Training, mit den Jungs und mit den Mädels, und ja, hoffentlich haben wir uns bald wieder.
Dankeschön.
Trinkst du ein paar Medaillen haben.
Ich hoffe, ja. Ich gebe Bescheid.
Wäre nicht schlecht. Cool.
Danke für die Einladung.
Immer gerne, danke. Das war Podcast-Folge 134 mit Tom Schweinepapa Knübel. Dieses Interview wurde bereits Ende September vor meinem Abflug nach Amerika aufgenommen. Wir wünschen Tom natürlich weiterhin alles Gute. Nächste Woche sollte es, wenn alles klappt, wieder einen Fight Report mit meinem Lieblings-MMA-Experten geben. Bleibt gespannt, ihr werdet dann auch ein bisschen was über meine Amerika-Reise erfahren. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.